Hallo und herzlich willkommen zum Predigt-Podcast der FEG Passau. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dass er dein Herz berührt.
Ich freue mich, euch alle zu sehen. Wir sind so in einer Predigtreihe, in einer Reihe Zeit der Hoffnung, wo wir uns so mit der Hoffnung beschäftigen, die wir durch den Glauben an Jesus Christus haben. Durch den Glauben an Jesus, was uns Jesus geschenkt hat, so was damit an Hoffnung alles verbunden ist. Und wir machen das so anhand von dem Petrusbrief, von dem ersten Petrusbrief. Und ich habe so mal so die Frage bekommen, hey Philipp, warum predigst du über so Texte? Warum machst du das überhaupt, dass du so durch ganze biblische Briefe oder so predigst und dann noch durch den Petrusbrief? Da wusste ich ja noch nicht mal, dass der in meiner Bibel ist. So. Ich sag dir warum, weil das einfach super gut ist, einfach mal zu sagen, so, ich suche mir jetzt nicht ein Thema aus, sondern ich nehme einfach mal einen Text und entdecke den so und lass mich so durch den Text zu den Themen führen, die Gott so in seinem Wort uns sagen will. Und dann stößt man auch mal auf Themen, die auch mal so unbequem sind, die einen auch mal herausfordern. Und darum mache ich das, um euch herauszufordern, dass es nicht ganz so bequem ist. Okay? Okay. Wir haben uns so schon zwei Teile gehabt. Einmal haben uns so beschäftigt mit dem Anfang vom Petrusbrief, wo es so darum ging, dass Gott Menschen erwählt. Er erwählt vor Grundlegung der Welt, erwählt er Menschen und sagt, ich möchte, dass diese Menschen meine Kinder sind. Und da habe ich so gesagt, das befreit niemanden vor der eigenen Entscheidung. Wir müssen uns trotzdem selbst noch für Jesus entscheiden. Und trotzdem spricht die Bibel so oft davon, dass wir erwählt sind. Und Gott möchte uns dadurch einfach eine Sicherheit geben und sagen, hey, es liegt nicht daran, dass du so ein toller Hecht bist, dass du so ein toller Mensch bist, dass ich dich liebe. Nein, ich liebe dich, weil ich mich entschieden habe dazu. Und einmal habe ich so darüber gepredigt, was für eine Riesenhoffnung wir haben, die so allem standhält. Dass wir die Erfüllung unseres Lebens nicht in Karriere suchen müssen, in Geld oder in Sex oder sonst was, weil das alles nur uns temporär Erfüllung geben kann. Aber dass der Glaube an Jesus uns Hoffnung schenkt, die in der Ewigkeit hinaus unser ganzes Leben lang uns durchträgt. Und die Frage ist jetzt so heute, was machen wir damit? Was machen wir so mit diesen Fakten? Was machen wir so mit diesen Fakten der Gnade, die Gott uns schenkt? Und es gibt ja so die eine Möglichkeit, die ich machen kann. Ich kann jetzt sagen, so, das ist ja richtig der Hammer, was ich so durch Gott geschenkt bekommen habe. Ich nehme mir jetzt einfach hier so dieses Sitzkissen der Gnade, voll prall gefüllt mit richtig vielen tollen Geschenken, mit Gnade von Gott. Und dann nehme ich mir hier noch so das Sitzkissen des Heils, ja, und meinen Trunk der Glückseligkeit. Und dann mache ich es mir jetzt mal so richtig bequem, ja. So, herrlich, Mensch. Das ist schon der Hammer, das Leben, das Gott mir geschenkt hat. Also, fühlt sich gut an. So kann ich leben. Das ist doch angenehm. So ein schönes Trunk der Glückseligkeit, helles Lagerbier, ja. Super gut. Das genieße ich jetzt einfach. Also für Gott, Paparazzis, für Gott irgendwie aktiv sein, die Welt verändern, meine Berufung entdecken. Da gibt es ja so crazy Typen, so Leute wie irgendwie die Annika oder der Arno oder die Leon oder der Philipp, also die können das machen, aber also ne, das wäre mir echt zu stressig. Ich mache es mir einfach so ein bisschen bequem. So. Und das, was wir so heute anschauen, ist, dass so Petrus so den Arm erhebt und sagt, Leute, nein, so nicht. So eben nicht. Gott beschenkt euch nicht mit diesem ganzen Ding, mit seiner Gnade, einfach nur, dass ihr es euch hinterher bequem macht. Er sagt so, nee, Gott hat doch etwas viel, viel Größeres für euch vor. Und das ist ziemlich gut. Weil egal, ob du schon lange an Jesus glaubst oder noch gar nicht oder so erst am Anfang stehst in deiner Beziehung zu Gott, es ist doch gut, so die ganze Packung zu kennen. Es ist doch gut, so zu wissen, darum geht's. So das alles zu wissen, worum es so im christlichen Glauben geht. Und jetzt ist es so in unserem Leben, dass alles, was sinnvoll ist, einen Rahmen hat. Alles, was sinnvoll in unserem Leben ist, hat einen Rahmen. Also Autofahren zum Beispiel, wo fahren wir Auto, auf welcher Straßenseite? Auf der rechten Straße. Wenn ihr heute nach Hause fahrt, auf der rechten Straßenseite fahren, das empfiehlt sich, das hilft, das rettet Leben. Ja? Oder wenn du gerne kochst, beim Kochen, die meisten Menschen von uns folgen Rezepten. Und es ist nicht cool, auf einmal spontan den Zucker mit dem Salz zu tauschen oder mit Chiliflocken. Das ist nicht cool, das macht man nicht. Wir haben Rezepte. Oder beim Fußball, ich kenne niemanden, der sagt, also dieses blöde Fußballfeld, das wäre doch viel besser in diesen ganzen Linien, wenn das alles nicht wäre und man einfach so runde kreuz und quer ums Tor herumspielen könnte. Nee, man braucht so ein Feld, damit es Spaß macht. Man braucht so ein bisschen Regeln, damit es Spaß macht im Fußball. Alles, was sinnvoll ist in unserem Leben, bedarf eines passenden Rahmens. Und Petrus beschreibt jetzt so den Rahmen für die Hoffnung, den Rahmen für die Fakten der Gnade, die Jesus uns gegeben hat. Und den Text, den wir uns jetzt gleich anschauen, 1. Petrusbrief ab Kapitel 3, ab Vers 13, das hört sich so ein bisschen bestimmt an. Ja? Wir haben ja seit ein paar Tagen ein Klavier bei uns zu Hause stehen. Meine Frau hat sich einen Traum erfüllt und ihr wisst ja, der Papa, mein Schwiegervater ist ein großer Pianist und so. Und haben wir ein Klavier und ich lerne jetzt auch ein bisschen Klavier. Ja, und es gibt ja so das Staccato. Ja, genau, lass schon. Staccato. Es ist so ein bisschen so, gibt's auch, okay. Das ist so ein bisschen so bam, 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 bam. So hört sich der Text jetzt gleich so ein bisschen an. So ein Wechsel vom Indikativ zum Imperativ. So ein bisschen so, das hat Gott euch alles gegeben und jetzt geht's los. Was machen wir jetzt alles damit? Weil wir Fakten gewinnen, weil wir erlöst sind, sollen wir etwas tun. Und das Erste, so was Petrus schreibt in Vers 13, richtet euch daher ganz auf Jesus Christus aus. Lebt so, dass ihr für sein Kommen bereit seid. Bleibt wachsam und besonnen und setzt eure Hoffnung völlig auf die Gnade, die euch erwiesen wird, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint. Also Petrus spielt darauf an, auf den Glauben der Christen, dass Jesus Christus irgendwann mal ein zweites Mal wiederkommen wird. Und er sagt so, richtet euch darauf aus. Wie geht das? Wie können wir uns vorbereiten darauf, dass Jesus Christus einmal wiederkommen wird? Jesus erzählt einmal so in Lukas 12 eine Geschichte. Und er vergleicht sein Wiederkommen damit, wie das Wiederkommen von einem Herrn, einem reichen Mann von einer Hochzeit, von einer Feier. Und Jesus sagt so, ja, dieser Mann erwartet, der Herr erwartet, dass seine Diener Tag und Nacht jederzeit bereitstehen und auf ihn warten. Und sie wissen nicht, wann er kommt. Kann sein, dass der Herr früh am Abend wiederkommt von der Hochzeit. Kann auch sein, dass er so ein Party-Biest ist und erst mitten in der Nacht wiederkommt. Aber jederzeit sollen die Diener bereitstehen und die Tür aufmachen können. Und Jesus sagt so, und dann passiert etwas völlig Unerwartetes, nämlich, dass nicht die Diener Essen machen für den Herrn, sondern der Herr macht jetzt Essen für die Diener. Aber wir sollen bereit sein für das Kommen. Und jetzt ist es so, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wenn wir als Familie Gäste erwarten, zum Beispiel eine Kleingruppe am Sonntag oder mitten in der Woche oder so, und die Gäste haben sich angekündigt und wir wissen genau, wann die kommen, na dann bereiten wir uns vor. Wir putzen unser Bad, wir wischen auch mal, ich fege die Terrasse, wir machen irgendwie den Tisch schön und so, meine Frau macht die Kinder ganz schön und so und dann bereiten wir uns so vor und dann manchmal sind wir fertig und dann ist so, wann kommen die? Wann wissen wir? Und dann, komm, sollen wir mal draußen gucken, wann das Auto, vielleicht sehen wir das Auto und so. Und wenn es dann klingelt, dann rennen die Kinder an die Tür und freuen sich auf den oder die Person, die da ankommt. So. Also wir sind vorbereitet und ich würde sagen so, wir sind da jetzt nicht perfekt drin, aber wir kriegen das ganz gut hin. Ja, wir hoffen immer, dass Gäste sich so wohlfühlen bei uns. Aber was machen wir, wenn wir nicht wissen, wann eine Person kommt? Kann ja sein, dass wir dann möglicherweise noch nicht mal zu Hause sind. Oder es gibt einfach so Momente, wo wir uns wünschen, boah, wenn jetzt jemand reinkommen würde, in diesen Saustall. Ja? Also, nee, das wäre uns so peinlich, oder? Und jetzt ist die Herausforderung, dass wir nicht wissen, wann Jesus wiederkommt. Wir wissen es nicht. Und trotzdem jederzeit bereit zu sein. Mal ein kleines Gedankenspiel mit euch. Stellt euch vor, Jesus kommt heute um 15 Uhr wieder. Okay? In 5 Stunden. Du wüsstest, das ist irgendwie eine Secret-Info, Jesus kommt heute um 15 Uhr wieder. Was würdest du machen? Was heißt es, wachsam und besonnen zu sein? Gibt so zwei Möglichkeiten. Kannst du sagen, hey Mensch, gut, toll, dass wir heute nochmal so einen Gottesdienst hatten. Gott hier nochmal, Jesus hier nochmal, hier so richtig auf der Erde loben konnten. Und gleich mache ich mir nochmal ein leckeres Mittagessen. Wer weiß, ob es irgendwie mein Lieblingssteak im Himmel gibt. Gell? Kann ja sein, dass da anders gekocht wird oder so. Vielleicht nutzt du auch die Zeit nochmal, um liebe Menschen anzurufen. Sagst, hey Mensch, Wir sehen uns vielleicht nachher wieder, aber ich wollte einfach nochmal irgendwie mit dir ein bisschen was bequatschen. Vielleicht klärst du auch einfach nochmal was Kleines, Unausgesprochenes mit Gott. Sagst ihm nochmal irgendwie deine Zweifel und Ängste. Sagst, ey Jesus, boah, wenn du nachher wiederkommst, ich weiß ja nicht, wie das so ist und so. Oder mit Menschen. Und dann schnappst du dir so vielleicht dein Getränk, setzt dich auf die Terrasse und sagst und zählst so die Uhr runter. Jetzt 14.30 Uhr, jetzt gleich geht's los und so. Ja, so ganz entspannt. Das wäre doch was, oder? Könnte das so aussehen? Mal so als Frage an dich. Würde das so bei dir aussehen, wenn du wüsstest, so in 4 Stunden kommt Jesus wieder? Oder zweiter Gedanke, vielleicht verfällst du auch völlig in Angst und Panik. Sagst, oh nein! Also ich hatte noch so viel vor. Ich muss noch so viel reinquetschen. Ich muss noch so viel nachholen. Es gibt so viele Dinge, die ich in meinem Leben falsch gemacht habe, die ich eigentlich bereue, die ich aber nie ausgeräumt habe. Weder mit Gott noch mit anderen Menschen. Also ich bin eigentlich gar nicht so bereit dafür, dass Jesus wiederkommt. Die 3 Stunden, die reichen mir nie. Ist das besonnen und wachsam? Oder ist das eher so hoffnungslos und panisch? Wie ist das bei dir? Wie wäre das bei dir? Und ich glaube, selbst wenn wir nicht genau wissen, wann Jesus wiederkommt, haben wir alle so ein Gespür dafür, oder? Durch diese Beispiele, wir spüren das so ein bisschen raus, was es heißt, vorbereitet zu sein. Was es heißt, wachsam und besonnen zu sein. Und Petrus konkretisiert das jetzt weiter. Er schreibt in Vers 14 und 16, lasst uns zusammenlesen, richtet euch als gehorsame Kinder Gottes nicht mehr nach den eigensüchtigen Wünschen aus jener frühen Zeit, als ihr noch nichts von Christus wusstet. Der euch berufen hat, ist heilig. Darum sollt auch ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Es heißt ja in der Schrift, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Also Petrus sagt, wisst ihr, es gibt ein Leben, bevor man Jesus kennenlernt, und es gibt ein Leben danach. Und in Kapitel 4 wird er auch ziemlich konkret und sagt, damals, Mensch, hey, da habt ihr in Exzessen gelebt und Auslebung, habt Götzen gedient und Schlemmen und Saufen war an der Tagesordnung und die Leute wundern sich jetzt schon, dass ihr anders lebt und ja, das habt ihr damals gemacht und jetzt gehört ihr Jesus. Und ihr sollt ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Und wenn Petrus das so schreibt, dann greift er einen Text aus dem Alten Testament auf, aus dem 3. Buch Mose. Dort steht diese Aufforderung, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, ein paar Mal, einige Male über das ganze Buch Mose verstreut. Und damals war so die Aufforderung an das Volk Israel, hey, ihr sollt anders sein als die Gesellschaft, als diese ganzen Völker um euch herum. Ihr sollt heilig sein, ihr sollt anders sein. Und Petrus betont das jetzt so, dieses durch und durch, komplett. Warum macht er das? Ich will ein Beispiel mitgeben, wie man das vielleicht ein bisschen besser verstehen kann. James Cameron ist also der Regisseur von Titanic und auch ein paar anderen guten Filmen. Und der hat so gesagt, diesen einen Film, den er gemacht hat, Titanic, das ist eigentlich eine Metapher für unser Leben. Es gibt ganz viele Metaphern, die man so machen kann mit diesem Boot und so. Und ein Beispiel hat dann ein Prediger mal rausgegriffen und hat gesagt, ja, mit der Titanic, das ist nämlich so, dass damals, als die gebaut wurde, da hat man so das erste Mal, zweite, dritte Mal so eine neue Technologie angewandt. Man hat das ganze Schiff unterteilt in 16 Abteile. Und hat so gesagt, ja, also es ist nämlich so, dass wenn 4 dieser Abteile voll mit Wasser laufen, dann würde das Boot gerade noch so schwimmen. Aber wenn 5 voll laufen mit Wasser, dann geht das Ding unter. Ja, und man hat so gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass 5 Räume voll laufen mit Wasser, also das ist voll unwahrscheinlich. Das würde nie passieren. Und darum haben manche gesagt, es wäre unsinkbar. So. Und dann, tragischerweise, ist passiert, am 15. April 1912 sank das Schiff, 1513 Menschen sterben, ganz tragisch, und man hätte nie gedacht, dass es so einen massiven Unfall geben wird. Und das Bild sagt, hey, vermeide diesen Titanic-Fehler. Geh nicht davon aus, dass du dein Leben unterteilen kannst in gewisse Abschnitte. Und jetzt sagen könntest, hey, also dieser eine Abschnitt, also den gebe ich jetzt Gott. Dieser eine Abschnitt meines Lebens, mit dem möchte ich Gott gehören, aber da gibt es so ein paar Abschnitte, also da hat mein Glaube und Gott und das, was er sagt, gar nichts zu suchen. Mach diesen Fehler nicht, weil ganz ehrlich, wer weiß, ob du nicht auch irgendwann überläufst und untergehst. Und selbst wenn nur 3 oder 2 Abteile vollgelaufen wären in diesem Schiff, es hätte trotzdem abgeschleppt werden müssen. Die Fahrt hätte trotzdem nicht fortgesetzt werden müssen. Es wären trotzdem Menschen gestorben, die dort geschlafen hätten. Dieses Schiff wäre nicht mehr einsatzbereit gewesen. Vermeide den Titanic-Fehler zu denken, ich kann mein Leben unterteilen in Abteile. Und ich habe so überlegt, was sind vielleicht so Abteile bei uns? Oder Jesus macht das auch noch deutlich an einer Geschichte. Es kommt einmal ein junger, reicher Mann zu Jesus. Und er kommt zu Jesus und sagt, hey, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und Jesus sagt, Mensch, das weißt du doch selber. Seid heilig, halte die Gebote. Und der junge Mann sagt, ja, das mache ich doch. Und Jesus sagt, okay, dann geh hin und verkauf deinen ganzen Reichtum und den gib in den Armen. Und der junge Mann geht traurig weg. Warum? Weil Jesus seinen Finger auf einen Abteil seines Lebens gelegt hat, den er Jesus nicht völlig hingeben wollte. Ich will damit nicht sagen, dass Reichtum oder so per se was Falsches ist oder böse ist, nee. Aber wenn unser Herz dran hängt und wir Gott nicht reinlassen wollen, ja. Was können so Abteile bei uns sein? Gibt es das manchmal bei uns, dass wir, ich glaube, das passiert ganz, ganz schnell unterbewusst, dass wir sagen, also in diesem Bereich super und in anderen Bereichen, aber da fällt es mir so ein bisschen schwer, mir reinreden zu lassen. Könnt mir so einen Bereich vorstellen, was ganz aktuell sind, so die Finanzen. Alles wird teurer gerade. Inflation, Krieg, Corona, Engpass bei den ganzen Materialien und so. Hab mal so geguckt, vor einem Jahr, wisst ihr, wie viel die Butter vor einem Jahr gekostet hat, so ein Stück Butter? Habt ihr eine Idee? 95 Cent, oh nee, das war 2 Jahre. Aber 1,40 so im Bundesdurchschnitt, 1,40. Und jetzt sind wir bei fast 2 Euro. Wer war gestern oder vorgestern alles von euch auf dem Brückenfest? Ja, oh ey, nur, ja, ich war mit meiner Frau. Ey Leute, ihr habt ein richtig cooles Fest verpasst. Also, kam ganz schockiert ein Mann zu mir, hey, weißt du was? Dieses Jahr wird das Marsbier am Oktoberfest 13,50 Euro kosten. Ich sag, ja, okay, man kann auch Probleme haben. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Alles wird teurer. Und jetzt könnte man ja zu dem Schluss kommen und sagen, Mensch, wenn alles teurer wird, also dann muss ich ja echt sparen. Und dann könnte man ja sagen, also wo könnte ich jetzt noch ein bisschen an Geld sparen? Na, an meinen Spenden. An dem, was du vielleicht uns als Kirche gibst oder deiner Heimatkirche oder Menschen, Werke, die du unterstützt, da muss ich jetzt auch ein bisschen sparen. Eigentlich wäre es ja gut, genau das Gegenteil zu tun, weil für die ganzen Werke und Kirchen wird ja auch alles teurer. Ich glaube, das ist vielleicht so ein Bereich. Oder was ich auch immer wieder erlebe, so die Verbindlichkeit, bei einer Gemeinde fest dabei zu sein und zu sagen, das ist meine geistliche Heimat. Hey, unsere Welt ist so flexibel und beliebig geworden. Du kannst dir überall im Internet so viel cooles, gutes Zeug reinziehen. Warum dann noch verbindlich bei einer Gruppe dabei sein? Nee, ich will lieber meine Freiheit, lieber voll flexibel bleiben. Dabei brauchen wir Verbindlichkeit und feste Beziehungen für einen aufblühenden Glauben. Wir brauchen das einfach. Vielleicht bei manchen ist es auch so die Kindererziehung. Ist auch sowas. Wenn man nicht bewusst seine Kinder erzieht, dann erzieht man die Kinder so, wie man selbst erzogen worden ist. Das kann gut sein, kann auch mal schlecht sein. Ja? Auch sowas, wo man Gott ganz bewusst einladen muss. Sexualität, da sage ich jetzt gar nichts zu, ist nur so ein Teaser, werde ich im Juli oder August zu predigen. Erlebe ich ständig einen Riesenbereich, wo man es irgendwie die Sexualität sagt, also wo man auch so Abteile macht. Alles Bereiche, was ist es bei dir? Und ich lade dich ein zu überlegen und zu beten, Heiliger Geist, Jesus, zeig mir, gibt es Bereiche in meinem Leben, wo du mal wieder reinreden musst? Wo du mir jetzt sagen musst und zeigen musst, hey, so ist es gut, so ist es dran. So sieht's gut aus. Lass uns nochmal eintauchen, was Petrus da schreibt. Der euch berufen hat, ist heilig. Darum sollt ihr auch durch und durch ein geheiligtes Leben führen. Das heißt ja in der Schrift, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass einige von euch schon hier so sitzen mit so einem Stein auf der Brust. Die sagen, boah, heilig. Das ist ja wieder diese Kirchenleier. Die reden ja immer nur über Regeln und Moral. So. Das könnte man es denken. Und ja, heilig sein hat etwas mit Verhalten zu tun. Es hat etwas mit Moral und Ethik zu tun. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Aber wenn wir uns das Wort so anschauen, was es im Hebräischen bedeutet, heilig, dann bedeutet das übersetzt getrennt sein, abgesondert sein, abgegrenzt sein, geweiht sein, eine Sonderstellung zu haben. Und wenn man sich so das dritte Buch Mose anschaut, dann sieht man ganz schnell, dass es nicht nur heiliges Verhalten gibt oder so, sondern dass es ganz viele heilige Gegenstände gibt. Ja? Also da gibt es heilige Tische, heiliges Öl, Töpfe, Kleider, heilige Opfergaben, ein heiliges Zelt, heiliger Schmuck, heilige Werkzeuge. Und jetzt frage ich euch, wie kann ein Tisch sich moralisch gut verhalten, dass er heilig ist? Ja? Ich sage ja immer, heilige Tische sind nur aus massivem Eichenholz. Alles andere ist Käse. Nee, also das funktioniert ja nicht. Kannst du deinem Tisch so viel das Vaterunser oder die 10 Gebote vorlesen, wie du willst, er wird sich nicht anders verhalten als vorher. Wie kann jetzt ein Gegenstand heilig sein? Heilig sein definiert sich dadurch, dass Gott einfach gesagt hat, es gibt einfach Dinge, Gegenstände, die sonder ich ab von den anderen. Da sind ganz viele Tassen und jetzt nehme ich eine Tasse und sage, diese ist für den Gottesdienst. Diese erfüllt nur noch einen Zweck. Die gehört mir. Das ist jetzt mein Eigentum. Und jetzt haben wir eine heilige Tasse. Wow, oder? Die wird dadurch nicht magisch. Ich werde auch nicht ein besserer Mensch, indem ich sie anfasse oder abküsse oder sowas. Die ist einfach heilig, weil Gott sie für heilig erklärt hat. Für sein Eigentum erklärt hat. Das ist das. Also wenn du zu Hause einen tollen Tisch hast und sagst, ich will den heilig machen, tja, dann musst du irgendwas sagen, der Tisch erfüllt jetzt nur diesen einen Zweck für Gott. Dann wäre er heilig. Ja, genau. Also Petrus will sagen, es geht hier über ein bestimmtes Verhalten hinaus. Es geht um Besitzzugehörigkeit. Es geht darum, was ich sage, wer der Herr über meinem Leben ist. Wessen Eigentum bin ich? Was macht einen Tisch heilig? Er gehört Gott. Was macht dich heilig? Du gehörst Gott. Und wie kann ich das machen? Gibt es irgendwie sowas, wie ich sagen kann, so werde ich heilig, so kann ich mich Gott schenken? Kann zum Beispiel so ein Gebet beten, wie das hier. Herr, ich stelle mein Denken heute ganz in deine Dienste. Ich sondere meine Leidenschaften für dich aus. Ich sondere meine Augen für dich aus. Ich sondere meine Motive für dich aus. Ich sondere meine Selbstdisziplin für dich aus. Heute soll jeder Teil meines Körpers und jeder Winkel meines Daseins dir als dem Herrn meines Lebens gehören. Ich lade dich ein, das vielleicht morgens mal zu deinem Gebet zu machen. Ich bete es manchmal morgens. Sag ganz bewusst, Gott, ich gehöre dir. Für dich lebe ich. Und das bewahrt einen manchmal vor dem ganzen Shit, der einem so tagsüber entgegenkommt. Petrus geht weiter, sagt, und wenn ihr Gott im Gebet als Vater anruft, dann vergesst nicht, dass er auch der unbestechliche Richter ist, der jeden nach dem beurteilt, was er tut. Führt der Herr, solange ihr noch hier in der Fremde seid, ein Leben in der Ehrfurcht vor ihm. Paulus schreibt an einer Stelle mal, dass alle Menschen irgendwann vor Gott erscheinen müssen, vor dem Richterstuhl Gottes. Und dass Gott dann hingehen wird und die guten Dinge, die wir getan haben, und die bösen Dinge voneinander trennen wird. Und dass wir Rechenschaft ablegen müssen davor. Und ich finde, dass allein dieser Gedanke, dass wir irgendwann, ob Christ oder nicht Christ, ganz egal, Rechenschaft ablegen müssen über unser Leben, allein das gibt meinem Leben schon so ein bisschen so eine Ehrfurcht vor Gott. Keine Angst, sondern eine Ehrfurcht. Und ich glaube, das ist richtig wichtig, weil ich habe manchmal den Eindruck, dass unsere Gesellschaft viel zu oft von dem lieben Gott redet. Es ist so, Gott wird manchmal so der Buddy, der kleine Schoßhund, den man so an alleine mitführt, der Kumpel, über den man Gott so oft redet. Und Petrus sagt hier, nee Leute, er ist der Vater, aber er ist auch der Richter. Und beides brauchen wir ganz, ganz dringend. Beides gehört ganz, ganz, ganz dringend zusammen. Weil wenn Gott Richter ist, dann werden wir nie auf den Gedanken kommen und sagen, das hier ist my way of life. Das reicht schon. Also Gott ist Gnade, der wird mir eh am Ende alles, das passt schon. Da werden wir nie hinkommen. Aber wenn wir Gott nur als Richter erleben, dann würden wir ein Leben in Angst führen. Dann hätten wir Angst vor diesem Moment, wenn wir einmal Gott entgegenstehen müssen. Und deswegen braucht es beides. Deswegen braucht unser Glauben beides. Es gibt so ein Bild, habe ich mich daran erinnert, ich weiß nicht, ob ihr so die Filme kennt, Narnia, ist schon ein bisschen länger her, wer von euch kennt noch Narnia, gab so 3 oder 4 Teile, wird übrigens bald neu aufgelegt, habe ich gehört, genau, wird neu aufgelegt. Und ich finde das eigentlich ein schönes Bild. In dieser Geschichte von Narnia, da steht dieser Löwe, der König Aslan für Jesus. Gibt es ganz viele Bezüge. So, der König, der Aslan, ist so der Herrscher der Welt, aber er hat einen Vater, der Herrscher der Meere ist. Aslan stirbt im ersten Teil und im zweiten für einen von diesen Protagonisten der Geschichte und Jesus stirbt auch für unsere Schuld. Allen ist klar in der Narniana, dass der Aslan ein sehr weiser, eine mächtige Kraft und das Gute pur ist. Aber allen ist auch klar, er ist kein zahmer Löwe. Er ist nicht so eine Kuschelkatze, so eine Taschenkatze, ja, sondern er ist kein zahmer Löwe. Was für ein Bild von Gott hast du? Ist das vielleicht so einseitig? So ein Kuschelgott, so ein Kumpel, so ein Buddy? So der liebe Gott, über den in den Medien, ich sag mal, der liebe Gott. Aber vielleicht bist du auch genau andersrum groß geworden. Dass du Gott immer nur als jemanden, vor dem du Angst hast, erlebt hast. Aber Gott ist sowohl Vater und voller Barmherzigkeit, als auch Richter. Und damit uns das nicht zu sehr Angst macht, bringt Petrus vielleicht gerade deshalb so am Schluss nochmal so das Evangelium. Er sagt, ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem Sinn und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten. Und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war. Nicht etwa Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war, das Blut von Jesus Christus. Das ist das Evangelium. Jesus hat für unsere Schuld bezahlt, damit wir heilig sein können, damit wir sein Eigentum sein können. Und darum, seid wachsam und besonnen. Verlasst euch besonders auf die Gnade. Nur auf die Gnade. Das ist das, worum wir am Ende des Tages zurückfallen. Und ich finde es so interessant, weil wer hat das geschrieben? War das nicht Petrus? War Petrus nicht der Jünger, der eine richtig coole, super gute Beziehung zu Jesus hatte? War das nicht auch der Jünger, der auch so ein bisschen großspurig, großklappe unterwegs war? War das nicht der Jünger, der gesagt hat, Jesus, also ich werde dich nie verlassen? Und dann sagt Jesus zu ihm, kurz bevor er gekreuzigt wird, sagt er, doch bevor der Hahn kräht, hast du mich 3-mal verraten. Und Petrus, nein, ich auf keinen Fall. Er vertraut auf seine Stärke, er vertraut auf seine Treue, auf seine Loyalität und er scheitert. Er scheitert. Und ich kann mir so vorstellen, dass dann so jeder Nagel, der Jesus ins Fleisch getrieben wurde, Petrus so ins Herzen traf. Ich habe ihn verraten. Ich war nicht loyal. Und dann ein wenig später, nach seiner Auferstehung, begegnen die beiden sich nochmal am See von Tiberias. Und sie begegnen sich und Jesus lehnt ihn nicht ab. Und dann fragt Jesus den Petrus 3-mal, so oft wie Petrus ihn verleugnet hat, fragt Jesus ihn jetzt, Petrus, liebst du mich? Dann diene mir. 3-mal, so oft wie er ihn verleugnet hat. Warum? Weil er ihn wiederherstellt. Weil er ihn wiederherstellt. Sagt, meine Gnade ist größer als dein Versagen. Komm jetzt und diene mir. Folge mir nach. Setz deine Hoffnung völlig auf diese Begegnung mit Gott. Warum? Weil du wirst scheitern. Wir werden alle scheitern. Wir werden in unserer Hingabe an Jesus Christus alle scheitern. Wir werden ständig aufs Gesicht fallen. Und wir brauchen dann immer wieder dieses Zurückfallen auf die Gnade. Ich lade dich ein, dich in deinem Leben völlig auf die Gnade Gottes zu verlassen. Und aus dem heraus dich ihm völlig hinzugeben. Sein Eigentum zu sein. Und so heilig zu sein.